Und in der ersten Reihe ist es ja wirklich ein ganz neues, schönes Bild. Ich freue mich sehr, mit euch hier zu sein. Ich freue mich auch, dass ihr zu Hause wieder mit dabei seid. Ja, und ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bereit für die Predigt heute Morgen. Dienstag vor einer Woche habe ich in der Arbeit einen Impuls gehalten, also einige Gedanken zum Start in den Tag für alle Mitarbeiter und für alle Jungs bei uns. Also kurze Randnotiz, ich arbeite im Seehaus in Leonberg und das ist eine besondere Art von Strafvollzug. Also wenn ich von den Jungs rede, dann heißt es unsere straffälligen Jugendlichen, die bei uns wohnen. Und auf jeden Fall hat mich dieser Impuls noch nachhaltig beschäftigt. Die Einleitung, die ich dafür gewählt habe, die hat mich irgendwie noch so umgetrieben. Ich habe gedacht, eigentlich mache ich das und dann ist das fertig, aber nee, ich habe mir ein kurzes Spiel ausgedacht und dafür habe ich verschiedene Texte vorbereitet. Und diese Texte musste man zuordnen. Das ist entweder eine Nachricht, das ist ein fiktiver Text, also ein Märchen oder ein Roman. Ist es eine Bibelstelle oder ist es ein wissenschaftliches Werk? Das mag für euch vielleicht jetzt denken, ah, so mache ich locker. Für die Jungs, das habt ihr ein bisschen im Hinterkopf, also da hat eigentlich niemand groß mit dem Glauben zu tun oder die Bibel viel gelesen, bis daher. Und der Test sah dann ungefähr so aus, ich habe euch den auch mitgebracht. So, das erste steht so, ließ ihr langes Haar herunter, damit ihr Liebhaber zu ihr in den hohen Turm klettern konnte. Und dann war die Frage, ist es ein Märchen, ist es eine Nachricht, eine Bibel, aus der Bibelstelle, ist es eine Bibelstelle oder ein wissenschaftliches Werk? Und dann haben die Jungs natürlich geantwortet, Märchen, genau. Also ich habe noch ein paar andere Fragen, vielleicht wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Kannst du den Leviathan mit einer Angel aus dem Wasser ziehen? Wenn du es versuchst, mit ihm zu kämpfen, wirst du es dein Leben lang nicht vergessen. Schau dir seinen Schuppenpanzer an. Aus seinem Rachen schießen Feuerflammen. Kein Schwert, kein Speer, kein Pfeil, kein Spieß kann ihn aufhalten. Waffen aus Eisen fürchtet er nicht, mehr als einen Strohhalm. So furchtlos ist kein anderes Geschöpf. Ihr dürft reinrufen, das geht. Was ist es? Märchen, Nachrichten, Bibel, wissenschaftliches Werk? Sehr gut. Nächstes. Die Menschheit ist bedroht. Asteroiden könnten auf die Erde treffen. Wir haben uns für die Mission Hera eingesetzt, um Asteroiden bekämpfen zu können. Man schießt von der Erde ins Weltall eine riesige Rakete, um einen Asteroid zu zerstören. Was denkt ihr, was es ist? Märchen, Roman, Nachrichten, wissenschaftliches, Märchen, Roman. Nee, ist in der Tat in der Planung. Also das ist eine richtige Nachricht. Da wurde er zornig und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da tat die Eselin den Mund auf und sie sprach, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Er sprach zur Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Auch Bibel, sehr gut. Und das Letzte, was ich noch mitgebracht habe aus der Runde, ist, und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der Toten standen auf und gingen aus den Gräbern und kamen in die Stadt und viele sahen sie. Weiß das auch jemand? Auch die Bibel, genau. Mein Punkt in diesem Impuls war ein anderer wie heute Morgen. Aber eine Sache hat mich doch umgetrieben. Es ist doch erstaunlich, wie herausfordernd so manche Bibelstelle ist. Rein aus der Perspektive des Glaubens. Glaube ich jetzt eigentlich an Zombies? Glaube ich an sprechende Tiere? Glaube ich an Riesen? Es gibt so viele Bibelstellen, die uns wirklich umtreiben können, wenn wir sie lesen. Glaube ich, dass Jona drei Tage in diesem Wal war? Dass Noah dieses riesige Schiff gebaut hat? Es ist mega herausfordernd. Und da haben wir noch gar nichts praktisch werden lassen, haben wir noch nichts umgesetzt. Rein das Verstehen, das Nachvollziehen, das Fürwahrhalten kann schon herausfordernd sein. Und gerade wenn du neu mit Jesus unterwegs bist, Jesus kennenlernst, dann kann schon mal eine Frage auftauchen und du denkst dir, das alles muss ich jetzt glauben? damit ich in den Himmel komme? Oder wenn du schon länger dich mit der Bibel beschäftigst und da kommt eine Stelle oder es kommt ein Ereignis in deinem Leben und du weißt nicht so recht, wie damit umzugehen. Ach, Gott ist auch so. Das ist also auch drin, wenn ich sage, ich glaube an den Gott der Bibel. Was macht es mit unserem Glauben? Wenn Paulus schreibt, ich rede aber von Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben. Wir sind vor Gott gerecht durch den Glauben. Was heißt es für mich, wenn ich nicht zu jedem Punkt in der Bibel Ja und Amen sagen kann? Was bedeutet Glauben? Heute Morgen geht es weiter in dieser kleinen Serie, die meine Predigten dieses Jahr so ein bisschen umspannt, Berufen zu. Wir hatten Berufen zu Gemeinschaft, Berufen zu Einheit, Berufen zu Großzügigkeit. Und heute schauen wir uns einige Aspekte dieses riesigen Themas an. Berufen zum Glauben. Mein Gebet heute Morgen ist, dass Glaube für uns ganz neu aufbauend wird. Nicht, dass Glaube ein weiteres Kästchen auf dieser Leben mit Jesus To-Do-Liste ist, dass wir abhaken müssen. So, ich bin großzügig, ich bin sanftmütig, ich habe den Glauben, check. Und so bete ich, großer Gott, dass du uns begeisterst, dass du zu uns sprichst, dass du uns bewegst, du aufdeckst und entlarvst und wirklich ja tief in unser Herz sprichst heute Morgen. Amen. Paulus schreibt an Timotheus, einen jungen Leiter in der Stadt Ephesus, einen Brief voller Ratschläge und Tipps, wie er mit seiner Rolle als Leiter am besten zurechtkommt. Und nach einigen Sätzen der Warnung kommen diese Verse und sie geben uns eine weitere Information über das Thema Glauben. Da steht: Aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Also die Warnungen. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Glauben hat in der Auffassung von Paulus, der diesen Brief schreibt, anscheinend etwas mit Kampf zu tun. Etwas, dem man nachjagen kann. Es hat also einen aktiven Teil, dieses Glauben. Es ist die Grundlage für Gerechtigkeit, wie wir vorhin gelesen haben. Aber irgendwie ist Glauben auch geschenkt. Glauben hat einen passiven Anteil. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Wir sind berufen zum ewigen Leben. Wir sind berufen zur Gerechtigkeit und wir sind gerecht aus Glauben. Es hat was Aktives, es hat was Passives. Hebräer 11 definiert den Glauben folgendermaßen. Was ist denn Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Nochmal, was ist denn Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs am Anfang von diesem Glaubenskapitel mit. Hebräer 11, das Kapitel mit den großen Glaubenshelden. Und wir kommen später nochmal zu diesem Kapitel und zu den unsichtbaren Dingen, den Überzeugungen und dem Rechnen mit Erfüllungen. Aber wenn wir heute Morgen so stark über das Wort Glauben nachdenken und später damit befassen wollen, was das praktisch bedeutet, dann versuche ich das Wort Glaube etwas zu umreißen. An der Definition sitzen nämlich Theologen und Sprachwissenschaftler und diskutieren. Und der genaue Stand der Diskussion, den erspare ich euch und mir in der Vorbereitung, denn das ist wirklich ein halbes Lebenswerk. Ihr könnt euch Pistis, so heißt Glauben im Griechischen, jetzt mal so als großen Glasbehälter vorstellen. Und wir laufen einmal um dieses Wort um diesen Glasbehälter drumherum und schauen, was es da drin für Verwendungen und für Bedeutungen zu entdecken gibt. Einige von den Bedeutungen werden euch gut bekannt sein, andere kommen vielleicht neu hinzu. Und ich lese einfach mal vor, was ich so in den Wortstudien zum Thema Glauben gefunden habe. Pistis, Glaube, wird meist mit Glaube oder Vertrauen übersetzt. Man kann aber auch Überzeugung, Beglaubigung, Nachweis, Treueversprechen oder Gelübde bedeuten. Das aus Pistis abgeleitete Pistos wird mit treu übersetzt und bedeutet zuverlässig, gewiss, glaubwürdig und vertrauenswürdig. Paulus betont zum einen die Bedeutung für Wahrhalten. Der christliche Glaube schließt Wissen und Erkenntnis ein, auch wenn es dabei nicht um Beweise oder gar um reinen Faktenglauben geht. Weiter erwähnt er, dass das, was der Glaube für wahr hält, zugleich das Leben der Glaubenden bestimmt und prägt. Glaube hat also konkrete Konsequenzen für das persönliche Denken und Handeln des Glaubenden und hat auch Gehorsam zur Folge. Zuletzt betont Eckstein, also das ist der Autor dieser Wortstudie, dass die beiden Bestimmungen des Glaubens als für wahr halten, anerkennen und gehorsam, aber noch nicht ganz diesen Kern des Glaubens treffen. Der Glaube bezieht sich nämlich nicht nur auf eine Idee, die man für wahr hält oder nicht wahr hält, oder eine Mitteilung oder einen Sachverhalt, den man anerkennt oder dem man gehorsam ist, sondern Glaube, Pistis in seiner Bedeutung, ist ein Beziehungsbegriff, der das Verhältnis von einer Person zu einer anderen beschreibt. Pistis benennt die Art der gegenseitigen Beziehung, die von Gott ausgeht. Der Glaube des Menschen kann mit Vertrauen auf die Treue Gottes beschrieben werden. Damit ist bekräftigt, dass der Glaube auf der Seite des Menschen als eine Antwort zu verstehen ist, die erst möglich wird, weil Gott treu ist und diese Treue einem Menschen gegenüber zeigt. Also, den ersten Schritt gibt Gott und der Glaube des Menschen ist das Vertrauen auf die Treue Gottes. Glauben ist eine feste Überzeugung, die eine volle Anerkennung der Wahrheit oder Offenbarung Gottes zur Folge hat. Eine persönliche Hingabe und ein von solcher Hingabe geprägter Lebenswandel. Glaube ist also eine Anerkennung, es ist eine persönliche Hingabe und es ist der Lebenswandel, der aus dieser Hingabe kommt. Und ein Begriff, der das meiner Meinung nach schön zusammenfasst und der fasst in der Theologie mittlerweile ein bisschen Fuß, das ist der Begriff der Gefolgschaft, der Lehnstreue. Klingt für uns sehr mittelalterlich, wird ein bisschen auch schwierig übersetzt von Matthew Bates, der prägt diesen Begriff, Allegiance nennt er das. Und die Antwort auf das Evangelium, das, was wir hören, auf Jesus, auf das, was er am Kreuz für uns getan hat, ist dieser Glaube und der lässt sich mit Gefolgschaft oder Glaube, Vertrauen, Treue, Loyalität irgendwie so diesem Wortcluster zusammenfassen. Und mir persönlich gefällt diese gefolgschaftstreue Erweiterung eigentlich sehr gut. Er hebt nicht das Fürwahrhalten auf oder das Zustimmen biblischer Aussagen, sondern er ergänzt dieses Ganze um eine Beziehungskomponente. Mein Glaube, dein Glaube ist Beziehung und Treue. Meine Errettung, durch die ich gerecht werde, der Glauben, durch den ich gerecht werde, er hängt nicht an theologischen Details. Meinem 1:1 Wahrhalten am Schöpfungsbericht oder an der Interpretation einiger Verse der Offenbarung. Nein, mein Glaube oder unser Glaube ist ein Vertrauen auf die Treue Gottes. Wir springen zurück in diesen Hebräer 11. Was Glaube ist? Was ist denn Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem zugesagten Land nieder. Auch wenn dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in seinem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm seinen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab. So unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Abraham ist hier einer der großen Glaubenshelden in Hebräer 11. Und er ist der Klassiker in dem Zusammenhang des Glaubens. Stammvater Israels, Hauptperson zahlreicher Predigen, unzählbar wahrscheinlich. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er die Verheißung Gottes bekam, dass von ihm ein großes Volk abstammen wird. 75. Er hatte keine Kinder mit 75. Von ihm wird ein großes Volk abstammen. 25 Jahre hat es gedauert, mit Hochs und Tiefs. Zweimal die eigene Frau als Schwester ausgegeben, damit er sich retten konnte. Ein Kind mit der Magd anstatt mit der Frau. Er hat Sodom und Gomorra miterlebt. Muss man auch mal so verkraften, so ein Ereignis. Und es war allerlei los in Abrahams Leben. Und wenn ich mir dieses Leben von Abraham anschaue, empfinde ich das nicht als ein ständiges, festes, unerschütterliches Wahrhalten dieser Zusage Gottes. Es steht nicht drin, aber Abraham und das uneheliche Kind sieht für mich eher nach einer von Zweifel gedrängten Handlung aus. Aber warum steht Abraham als einer dieser Glaubenshelden da drin? Ich glaube, Abraham hatte diese Treue, dieses Grundvertrauen, diese Loyalität. Denn Abraham war in einem Umfeld, in dem es Götter und Götzen und Opferungen noch und nöcher gab, an die er sich hätte wenden können. Die Chancen, einem anderen Gott, in Anführungszeichen, einem Götzen zu dienen, die waren da. Obwohl die realistische Chance auf ein Kind mit jedem Jahr weniger wurde, da am Ball zu bleiben, da treu zu bleiben, stelle ich mir als wirkliche Herausforderung vor. In dieser Verheißung vertrauen und Schritte gehen, das Ziel fest vor Augen haben, Nachkommen zu haben. Es liegt ja schon im Namen, Nachkommen, die danach kommen. Abraham hat sowieso eine Verheißung bekommen, mit der er eigentlich persönlich relativ wenig anfangen hat können. Die Generation nach mir, was soll ich mit denen? Bin ich tot? Die erfüllten Versprechen, die Gott gegeben hat, in dem Text lesen wir von Josef, von Henoch, von Mose, eins haben sie alle gemeinsam. Gott gibt ihnen ein Versprechen. Und im Text steht, sie konnten sie höchstens erahnen, ein Blick in die Ferne. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er zu ihnen gesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie blickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach seiner Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämte sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie gebaut. Wir lesen in 13 und folgende: Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn ich diesen Abschnitt lese, dann frage ich mich, was erblicke ich in der Ferne? Was erblickst du in der Ferne? Was sind diese unsichtbaren Dinge in meinem Leben, die Wirklichkeit werden sollen? Was baue ich meine Hoffnung? Ist mein Glaube gebaut auf diese Verheißung Gottes, so wie bei Abraham, so wie bei Josef, so wie bei Mose, die diese Verheißung nur in der Ferne gesehen haben und trotzdem am Ball geblieben sind? Nach was sehnst du dich heute Morgen? Nach was streckst du dich aus? Was sind diese unsichtbaren Dinge? Unsichtbare Dinge werden zur Wirklichkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefs legt das Leben von zahlreichen Männern und Frauen dar und er legt immer das gleiche Prinzip dar. Es ist zuerst Gottes Verheißung, das Unsichtbare, dann der mutige Schritt des Glaubenden, die Tat im Vertrauen und dann die Erklärung, das Wie. Ist immer so. Im Hebräerbrief, der Schreiber macht immer Gottes Verheißung, der Schritt und dann, wie hat er das gemacht? Aus Glaube, aus Vertrauen. Und dann fasst er alles zusammen. Alle haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das Ziel noch nicht mal nah zu sehen war. Und Gott stand zu ihnen. Es ist dieses passive, aktive. Es ist die Mischung aus bekommen, Verheißung bekommen, ihm Vertrauen tun und wieder bekommen. Das Unsichtbare, das sichtbar wird, das für uns real wird. Wenn wir das Wirken des Glaubens, das, was Glauben tut, jetzt weiter umreißen möchten, dann können wir sagen, wie Glaube wirkt, er ist sich der Verheißung gewiss und handelt danach. Alle Glaubensvorbilder, sie waren sich der Versprechen bewusst. Sie wandelten darin. Natürlich mit ihren Hochs und Tiefs, aber ihr Glaube war sich der Verheißung bewusst. Sie waren sich bewusst, wo ihre Heimat lag. Glaube ist auch ein Tun, Glaube ist ein Machen. Man ist der Verheißung gewiss und man handelt danach. Glaube ist ein Tun, ein Machen. Glaube ohne Werke ist tot, wie wir in Jakobus nachlesen können. Glaube zieht Gehorsam nach sich. Glaube, er vertraut auf Gottes Macht. Ein Rechnen auf die Erfüllung ist auch ein Vertrauen auf die Macht Gottes. Es liegt in seiner Hand, das zu wirken, zu bauen, zu machen. Gott wirkt und baut und macht, was er versprochen und zugesagt hat. Unser Glaube vertraut auf die Macht Gottes. Und der Glaube, er nimmt göttliche Absichten wahr. Der Glaube erschlüsselt uns Gottes Absichten und Pläne auf. Und der Glaube steht selbst durch die größten Herausforderungen. Vers 33 lesen wir. was haben die Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die ihnen Gott gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf und sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Dieser Glaube, habt ihr gehört und gelesen, was durch diesen Glauben möglich ist? Wenn das nicht nach Kampf klingt, dann weiß ich auch nicht. Diese großen Taten, sie klingen heroisch, sie klingen vielleicht auch etwas nach Geschichte, nach, das war halt früher, damals in der Bibel, konnte man. Aber wir, die wir hier heute sind, wir sind berufen zu diesem Glauben. Einen Glauben, in dem Recht und Gerechtigkeit stattfinden. Ein Glaube, mit dem wir Löwen das Maul zuhalten können. Wo wir gestärkt werden durch Gottes Kraft. Nicht aus uns heraus, nicht wir als Menschen, sondern durch Gott. Durch den Glauben, durch Treue und Gefolgschaft, durch enge Beziehung. Mein Gebet ist es, dass unser Glaube lebt. Dass wir treu sind. Dass wir Schritte im Glauben gehen, dass wir nicht denken, Glauben sei was Theoretisches, was Persönliches zwischen mir und Gott, das irgendwie dazu zwischen uns unausgesprochen bleibt. Schaut euch an, was diese Menschen durch den Glauben getan haben. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Das ist eine Auswirkung des Glaubens. Sehnen wir uns nicht nach Recht und Gerechtigkeit auf dieser Welt? Es ist eine Auswirkung des Glaubens. Das betrifft nicht nur mich persönlich. Das ist gesellschaftlicher Wandel. Königreiche zu bezwingen, das ist groß. Glaube ist was Praktisches. Es ist eine Beziehung mit Früchten. Ich möchte euch was zeigen. Und ganz leider hier mega schlecht lesen. Es ist 2. Petrus, und da steht, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Und dann fährt Petrus fort und sagt, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zu eurer Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit und zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ich habe das mal ein bisschen rausgezogen, dieser Vers 5, 6 und 7. Glaube, Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Geschwistern, Liebe zu allen Menschen. Und ihr merkt, dieser Glaube, er ist der erste Schritt. Er ist der erste Schritt zu so vielen guten Eigenschaften, denen wir eigentlich hinterher sind. Diese Liebe zu allen Menschen, auch sie, diese Nächstenliebe, sie hat ihren Fuß im Glauben. Und Petrus ist es so wichtig, dieser Teil ist ihm so wichtig, dass er in den Versen danach immer sagt, das alles setzt alles dran, dass ihr das einhaltet. Und ich erinnere euch dran, dass ihr das alles einhaltet. Ihr tut diese Dinge, das alles ins Gedächtnis zu rufen, das ist meine Aufgabe. Petrus sagt sechsmal, schaut euch das an in den nächsten Versen. Setzt alles daran, dass ihr zu diesem Glauben kommt. Dass dieser Glaube, diese Grundlage ist, dass ihr darin fest seid. In diesem Fundament, in diesen Dingen. Passt auf euren Glauben auf. Und ich weiß nicht, wie es dir in Corona ging oder was Corona mit deinem Glaubensleben gemacht hat, was das mit deinem Gottesbild gemacht hat. Das Leid, der Schmerz, ganz privat, als Welt, allgemein, als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du haderst und kämpfst, ob du zweifelst und nicht weißt, wohin. Aber ich darf dich heute Morgen ermutigen und uns ermutigen. Bleib dran. Auch wenn du nicht zu allem Ja und Amen sagen kannst, bleib dran. Bleib an dieser Beziehung mit Gott, in dieser Treue zu ihm. Einfach treu bleiben. Einfach bleiben in seiner Nähe. Ja, Gott liebt dich und er freut sich an dir und er baut diese Stadt im Himmel. Er bereitet sie vor für dich. Ja, er bereitet sie vor für uns alle. Und wir kommen jetzt in eine mega spannende Zeit, ins neue Normal, in eine Zeit ohne, mit weniger Corona, für eine Zeit, in der manche zurück wollen ins Alte, für andere eine Zeit hin zu neuen Ufern. Und diese Zeit, sie wird herausfordernd für uns als Gemeinde, für uns als Gesellschaft. Wenn wir uns umschauen, werden wir Menschen vermissen, die vor 2020 noch da waren. Vielleicht haben wir als Gemeinde Menschen aus dem Blick verloren. Wir haben aus dem Blick verloren, wie es einzelnen Personen geht. Ob sie stark im Glauben sind, ob sie weiterhin fest im Glauben stehen konnten. Und kurz vor diesen Glaubensbeispielen steht in Hebräer 10, 24 ein Vers. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wir sind füreinander verantwortlich. Das ist ein großes Wort. Wir reden dieses Jahr sehr viel über Gemeinschaft, aber bis jetzt relativ wenig über Verantwortung füreinander. Ich glaube, für uns als Gemeinde kommt ein Glaubensschritt, indem wir hoffen auf den Ausblick, auf die Stadt Gottes, auf sein Reich, das er baut, mit uns sein Reich baut. Und ich glaube, Gott hat Pläne mit uns und Verheißungen für uns und unsere Gemeinde in dieser Stadt. Vielleicht noch unsichtbar, aber schon Wirklichkeit. Und ich glaube, für uns ist ein Glaubensschritt dran. Ein Treusein. Unser Blick gerichtet auf sein Reich. Und mein Gebet für uns und für diese Phase ist, dass unser Glaube lebt, dass diese Basis, dieses Fundament lebt. Wenn wir am Glauben ganz unten, wenn es da bröckelt. Wir kommen nicht zur Liebe für die Menschen. Wir kommen nicht zur Liebe mit den Geschwistern. Wir kommen nicht zur Standfestigkeit, zum Ausharren. Deswegen ist mein Gebet, dass unser Glaube lebt. Lass uns als Gemeinde eine Gemeinde sein, in der man schwach sein darf, mit Zweifeln und Sorgen und Nöten und Ängsten, aber auch eine Gemeinde mit Verantwortung füreinander. Eine Gemeinde mit gelebtem Glauben, in der wir uns gegenseitig stärken, in der wir treu sind. Treu im Kommen jeden Sonntag. Treu im Dienen. Treu im Gebet. Bald beginnt, der Erik hat es schon erwähnt, bald beginnt unsere Gebetsinitiative. Wir als Gemeinde beten gemeinsam füreinander. Und wir glauben, darin liegt Kraft. Wir beten füreinander, für die Anliegen, die auf diesem Gebetskärtchen steht. Wir beten wieder unter der Woche zu bestimmten Themen. Das ist ein Schritt, der dieses Verantwortung übernehmen für den anderen, das wird ganz, ganz praktisch. Aktives Beten, passives Zuhören. Aktives in Gottes Hände legen, passives aus seinen Händen geschenkt bekommen. Paulus schreibt in 2. Timotheus, und damit darf ich schließen heute. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an einem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Ich hoffe so sehr, dass das unser Herzschlag, dass das mein Herzschlag ist. Nicht als einzelner Läufer gegeneinander, nein, dass unser Herzschlag als Mannschaft, als ETG Ludwigsburg es ist. Dass die ETG Ludwigsburg der Ort ist, an dem wir gemeinsam diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Gemeinsam mit Blick auf den Siegeskranz, auf die Aussicht, auf das Unsichtbare und dann das Sichtbare in weiter Ferne. Amen. Und ich mag noch mit uns beten und ihr dürft gern dazu aufstehen. Ja, großer Gott, ich danke dir, dass du den ersten Schritt machst und dass Glauben eine Antwort ist und eine Beziehung ist. Und ich danke dir, dass du uns dazu berufst, mit dir in Beziehung zu treten. Ja, und Herr, ich weiß, wie viel es war heute Morgen. Herr, ich bitte dich, dass du wirklich sprichst zu uns. Über die Woche zu jedem Einzelnen, dass du Leute berührst, dass du uns Leute aufs Herz schenkst, für die wir beten dürfen, die wir stärken dürfen in geschwisterlicher Liebe, aber auch die uns stärken, die Verantwortung übernehmen für uns und wir für sie, Herr. Herr, ich bitte dich wirklich für ein weiches Herz, in dem Treue zu dir, Glaube an dich und das Vertrauen zu dir im Mittelpunkt steht, Herr. Für jeden Einzelnen von uns. Amen.
Vielen Dank, Niklas, für die